Skincast, der Podcast über ästhetische und plastische Chirurgie sowie Dermatologie, der keine Fragen offen lässt, mit Dr. Felix Bertram.
Ich freue mich auf meinen heutigen Gast, Dr. Dorota Czerniak, Fachärztin FMH für plastische und ästhetische Chirurgie. Ihre Ausbildung hat Dorota gemacht, unter anderem in Deutschland und der Schweiz, als auch in Deutschland, insbesondere am bekannten Marienhospital in Stuttgart bei Professor Gubisch. Dort war sie unter anderem auch im Brustzentrum und die Brustchirurgie ist eine ihrer Spezialitäten, über die ich heute mit ihr sprechen möchte. Hallo, Dorota.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Dorota, lass uns doch einsteigen in das Thema, ein spannendes Thema. Was ist das Besondere an der weiblichen Brust und warum ist die Brust für die Frau so bedeutsam?
Ja, die Brust ist ein Zeichen der Weiblichkeit. Für jede Frau spielt die Brust eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das ist etwas, mit der sich die Frau auch sehr identifiziert. Wir haben sehr viele Patienten, die mit Brustproblematik sich bei uns vorstellen. Egal, ob die Brust zu groß oder zu klein ist oder asymmetrisch, wir sind gleich nach den Gynäkologen die erste Anlaufstelle, was die weibliche Brust angeht.
Sehr interessant. Gibt es die perfekte Brust, also die perfekte Brustform, oder ist das kulturell unterschiedlich oder subjektiv anders und anders empfindbar?
Also die Geschichte insgesamt zeigt auch, die Kunst zeigt uns, dass diese Normen sich immer ändern. Ja, früher, wir hatten zum Beispiel diese Rubensfrauen, also die sehr korpulent waren. Dann gab es eine Zeit, wo sehr schlanke Frauen da waren, wo wirklich die Brust gar nicht betont wurde. Und dann haben wir die Zeiten gehabt, wo die Frauen Corsage getragen haben, wo die Brust mehr zum Vorschein gekommen ist. Ja, das ändert sich immer von Zeit zu Zeit.
Vielleicht sogar auch in der jüngsten Historie, oder? So gefühlt könnte ich mir vorstellen, 80er, 90er Jahre waren so größere Implantate irgendwie en vogue und wirklich, sag mal, dicke Busen.
Ja, ja, so Baywatch-Style.
Ja, genau. Ja. Und so mein Gefühl ist, dass es in den letzten Jahren doch eher so zur Apfelform geht, so Tröpfchenform, wieder die etwas kleinere, natürlichere Brust. Oder ist das nur eine falsche Wahrnehmung von mir?
Doch. Also jetzt ist es tatsächlich so, dass die Frauen, wenn die eine Brustvergrößerung wünschen, dann wünschen sie sich, dass das auch möglichst natürlich ausschaut und nicht zwingend auch auffällt. Ja, das stimmt schon.
Spannend. Das ist ein schöner Trend, den ich auch sonst sehe, den Trend zur Natürlichkeit. Und SkinMed als Qualitätsklinik steht eindeutig dafür, dass wir natürliche Ergebnisse erzielen wollen. Und deshalb finde ich das Gespräch heute so spannend. Du bist auf das Thema Brust spezialisiert. Auch hier bei uns bei SkinMed besetzt du das Thema Brust. Generell, aber wir haben bei dir eine kleine Spezialität, dass du das Thema Eigenfett, also den Brustaufbau mit Eigenfett als Spezialität auch aus einer Ausbildung heraus bei uns anbietest. Erklär mal, was passiert da und braucht es da nicht auch Implantate trotzdem? Ich bin neugierig.
Alles klar. Also ich war jahrelang, ebenso wie du das erwähnt hast, im Marienhospital in Stuttgart tätig in einem Brustzentrum. Wir haben Brustrekonstruktionen vorgenommen nach Brustkrebs, aber auch eben Patientinnen behandelt, die mit einer Asymmetrie sich vorgestellt haben. Es sei denn, es ist eine tuberöse Brustdeformität oder einfach unterschiedlich große Brüste. In dem Fall ist es immer schwierig, oder nicht immer, ab und zu schwierig, diesen Ausgleich nur mit Implantaten zu schaffen. Wir dürfen es nicht vergessen, dass auch der weibliche Körper sich im Laufe der Jahre verändert. Ja, die Frauen nehmen zunehmend ab. Es kommt zur, die werden Mamas, also die werden schwanger oder kommen in die Wechseljahre. Und dann so ein Implantat zeichnet sich ab. Und ich bin wirklich ein großer Fan von dieser Brustvergrößerung oder Angleichung mit Eigenfettgewebe. Die Voraussetzung ist natürlich, dass das Fettgewebe vorhanden sein muss. Das heißt, es ist nicht zwingend ein Eingriff, den wir bei sehr, sehr schlanken Patientinnen durchführen können, weil wir müssen irgendwo erstmal das Fettgewebe natürlich absaugen, ja? Aber wenn ausreichend Fettgewebe ist, meistens ist es ein bisschen, haben die Patientinnen ein kleines Bäuchlein, also am Unterbauch oder am Oberbauch gibt es ein bisschen Fettgewebe oder die Reiterhose, also die Außenseite von den Oberschenkeln, wo sich oder Innenseite auch, da können wir das Fettgewebe entnehmen. Und dann kann man das Fettgewebe entsprechend einsetzen in der Brust. Es gibt verschiedene Techniken, die ganz, ganz entscheidend sind, was später das Ergebnis angeht. Weil es gibt auch die Meinung, dass diese Slipofilling, so nennen wir das, diesen Aufbau, das Einspritzen von dem Fettgewebe in die Brust, dass das nicht so gut funktioniert. Also wenn man es weiß, wie man es macht, funktioniert es auch.
Warum soll das nicht gut funktionieren? Was sind die Meinungen?
Ja, weil sich eben das Fettgewebe dann abbaut bzw. nicht anwächst. Ja? Wir verpflanzen meistens 200 bis 200 Milliliter vom Fettgewebe pro Brust. Natürlich je nach Ausgangslage. Wenn ich relativ großen Hautmantel habe, zum Beispiel eine erschlaffte Brust, kann ich entsprechend ein bisschen mehr Volumen dann reinbringen. Wenn die Haut sehr straff ist, dann weniger. Mhm. Wieso? Weil wir durch den Druck von außen können die Fettzellen kaputt gehen. Das heißt, wir können nicht 500 Milliliter da Fettgewebe reinspritzen, weil das uns gar nicht anwachsen wird.
Okay, also du hast die Erfahrung und das Wissen und die Tricks, wie man das so hinbekommt, dass es dann oder möglichst viel von dem Fettgewebe anwächst und damit man auch dann Erfolge erzielen kann.
Genau. Also ich habe ja sehr gute Ergebnisse, muss ich sagen. Schön. Und deswegen bin ich auch von dieser Methode so überzeugt und ich möchte die ja auch ein bisschen in der Gesellschaft auch propagieren.
Jetzt würde ich mich fragen, ja, wenn das doch mit Eigenfett geht, dann muss ich doch kein Implantat haben. Oder kann ich mit dem Eigenfett das gleiche erreichen wie mit dem Implantat?
Nein. Es ist tatsächlich so, dass wenn es den Wunsch gibt, eine deutliche Veränderung zu erreichen, dann brauchen wir schon das Implantat. Mhm. Weil mit Lipofilling werden wir vielleicht ein halbes bis ein Körbchen eine Veränderung erreichen können.
Was doch schon mal toll ist, oder?
Das ist natürlich sehr, sehr toll. Aber viele Patientinnen wünschen doch ein bisschen mehr.
Zwei Körbchen größer.
Zwei Körbchen größer, weil wir dürfen es nicht vergessen, so ein, das kleinste Implantat, ja, hat ja auch 245 Milliliter zum Beispiel. Ja, es gibt natürlich kleinere Implantate, aber so um den Dreh 240 Milliliter werden die kleinsten Implantate, die wir dann auch einsetzen. Und das ist das Volumen, was wir in einer Sitzung reinspritzen, also das reine Fettgewebsvolumen. Aber davon geht natürlich auch ein bisschen was verloren. Deswegen zu überlegen wäre es zum Beispiel, so zwei oder drei solche Sitzungen zu machen.
Das wäre so eine Frage.
Ja.
Also wenn ich eine halbe oder eine ganze Körbchengröße mehr möchte und das auch gut funktioniert, das geht aber dann nicht mit einer Sitzung. Also da brauche ich verschiedene Sitzungen.
Genau. Also man kann schon einen Effekt erreichen nach einer Sitzung, aber wenn man wirklich mehr Volumen haben möchte, sind dann zwei bis drei Sitzungen zu empfehlen.
Genau. Kann ich denn das Fett bei der ersten Sitzung entnehmen und irgendwo einlagern, einfrieren und dann für die weiteren Sitzungen verbrauchen? Oder muss ich das immer wieder frisch entnehmen?
Das muss man immer frisch entnehmen.
Okay.
Das muss man immer frisch entnehmen.
Genau. Auch an der gleichen Stelle?
Ja.
Oder kann man wechseln?
Ich wechsle gerne, weil nach jeder Fettabsaugung bilden sich natürlich so Bindegewebssepten. Das heißt also, bei der zweiten oder dritten Sitzung von der Fettabsaugung an der gleichen Stelle ist das Gewebe starrer und natürlich wir haben dann weniger von dem Fettgewebe schon. Ja. Also ich empfehle immer zu wechseln, aber man kann ja auch zwei- bis dreimal an der gleichen Stelle absaugen. Vorausgesetzt, es ist noch was da.
Ja, habe ich da nicht zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen? Ich habe eine Brustvergrößerung, gleichzeitig eine Fettabsaugung oder habe ich einen Denkfehler?
Nein, das ist das Gute daran, dass tatsächlich, wenn man irgendwo noch so ein Fettpölsterchen hat, mit dem man gar nicht zurechtkommt oder was man nicht...
Verteilt man es um zur Brust.
Genau, dann macht man sich das zunutze, einfach das Verfahren. Das ist das Tolle daran.
Wenn ich dann aber die Reiterhosen, sorry, dass ich so ins Detail gehe, wenn ich die Reiterhosen als Donorort wähle, dann muss ich dann auch beidseits symmetrisch bleiben, oder?
Ja.
Dann würde ich wahrscheinlich so machen, sage, für die rechte Brust nehme ich es aus dem rechten Reiterhose und für die linke Brust aus der linken oder sowas in der Art.
Nein, also dass die Entnahmestelle behandeln wir ganz normal wie bei der normalen Standardfettabsaugung und diese Umverteilung findet erst in der Brust statt.
Nee, klar. Aber ich will ja, wenn ich zum Beispiel in der Reiterhose was entnehme, will ich auf beiden Seiten gleich viel entnehmen. Sonst habe ich die eine Seite abgesaugt, ja, und die andere Seite ist noch da, oder?
Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja, genau, genau.
Das heißt, das wird wahrscheinlich so laufen, dass man achtet, dass es symmetrisch entnommen wird.
Natürlich, genau. Also anders geht's nicht.
Beim Bauch ist es dann ja die Bauchfläche. Sehr interessant. Also wir brauchen mehrere Sitzungen, das habe ich verstanden. Findet das in Vollnarkose statt oder in örtlicher Betäubung?
Ich bevorzuge tatsächlich eine Vollnarkose, weil, gut, die Fettabsaugung theoretisch kann man in so einem Dämmerschlaf machen, ja, weil wir da sowieso diese Tumeszenzlösung, also Lösung zum Rauslösen vom Fettgewebe, reinspritzen. Das enthält auch eine lokale Betäubung. Aber das Reinspritzen in die Brust, das ist besser in der Vollnarkose.
Ich würde mich wundern, gibt es auch die Möglichkeit, Eigenfett und Implantate zu kombinieren? Also wenn ich jetzt Frau wäre, könnte ich mir vorstellen, sie sage, ich nehme lieber ein kleineres Implantat und füll den Rest mit Eigenfett auf. Oder ist das ein falscher Gedanke?
Doch, das kann man auf jeden Fall kombinieren. Ich benutze jedoch das Fettgewebe eher zur Abdeckung von dem Implantat. Also nicht zwingend halbe-halbe, sondern nur zur Abdeckung, damit das Implantat
nicht erkennbar
wird. Genau. Und was man noch machen kann, es gibt so einen Begriff vom Rippling, nennt man das. Das ist, wenn das Implantat tastbar ist oder wenn das Falten wirft. Das ist auch eine tolle Möglichkeit, eben das Eigenfettgewebe dazu reinzuspritzen, um eben dieses Rippling zu kaschieren. Weil zum Beispiel bei Patientinnen, die eben fast nur an einer Stelle eine Haut haben, genau, die das Implantat abdeckt.
Was mich nochmal interessieren wird an dem Punkt, für wen wäre das jetzt wirklich geeignet? Wer ist die Patientin, der wir Eigenfett empfehlen würden und für wen ist es nicht geeignet? In Kurzform und klar zugespitzt.
Junge Patientinnen, gesunde Patientinnen natürlich, mit einer Brustasymmetrie. Patientinnen vielleicht, die nicht zu starken Hautüberschuss haben. Also sage ich mal, es sind keine Patientinnen, die nach den Wechseljahren sind zum Beispiel. Ja.
Für die ist es nicht geeignet.
Vielleicht,
also ich muss noch eine Brustform haben,
genau,
die ich mit dem Eigenfett akzentuieren kann.
Genau.
Und gleiche Asymmetrien aus, aber ich kann auch eine symmetrische Brust einfach voller machen.
Okay. Zum Beispiel im Dekolleté-Bereich, ja. Das ist auch etwas, was sich die Patientinnen wünschen. Wenn die zum Beispiel, die wollen kein Implantat, aber eben das Volumen hat ein bisschen abgenommen, nach der Schwangerschaft zum Beispiel, die Hautelastizität hat nachgelassen und sonst wünschen sie keine große Brust, aber die wollen einfach dieses jugendliche Aussehen haben am Dekolleté.
Die Frische und Fülle.
Das ist perfekt.
Super. Haben wir Vor- oder Nachteile respektive, was sind Risiken, die wir bedenken müssen? Kann ich stillen? Kann ich Sport machen? Wie sieht es danach aus?
Das Erste, was ganz, ganz wichtig ist, also für mich als Frau und als Ärztin, ist immer die Brustkrebsvorsorge. Die dürfen wir nicht vergessen. Das empfehle ich immer auch meinen Patientinnen, dass die auch entsprechend vor der Brustoperation so eine Untersuchung dann durchführen lassen beim Gynäkologen. Und hier beim Brustaufbau mit Eigenfettgewebe müssen wir das auf jeden Fall abklären lassen noch vor dem Eingriff, weil im Abbauprozess vom Fettgewebe, wir wissen, dass ein Teil von dem Fettgewebe nicht anwächst, bilden sich so Verkalkungen, können sich bilden. Ja? Und das könnte zum Beispiel bei der Nachsorge, die nach dem Eingriff stattfindet, eben verwechselt werden mit Anzeichen von diesem Mikrokalk, was man beim Brustkrebs kennt. Das muss man natürlich bedenken, das muss man auch entsprechend dem Radiologen mitteilen, dass man zum Beispiel so ein Lipofilling hatte, dass er
also
das unterscheiden
kann. Wäre jetzt der Weg? Das heißt, vor dem Lipofilling gibt es schon mal eine Untersuchung?
Wäre nicht verkehrt.
Damit man das mit dem nachher abgleichen kann im Zweifel.
Genau, also wenn die Patienten natürlich, also das machen wir natürlich nicht bei einer 20, 25 oder 30-jährigen Patientin, sondern tatsächlich, sage ich mal, ab dem 40. Lebensjahr wäre nicht verkehrt, dass man das schon vorher abklärt.
Und der Radiologe kann nachher aber auch, wenn er die Kenntnis hat, das auseinanderhalten. Das ist ja wichtig, oder?
Ich gehe davon aus. Ja. Die haben auch natürlich, die Kollegen aus der Radiologie haben auch andere Mittel, das zu verifizieren. Genau.
Also muss ich keine Sorgen machen. Die Lipofilling-Methode ist sicher.
Korrekt.
Es geht einfach nur um die Bildgebung, dass das mitgeteilt wird beim Radiologen.
Genau.
Sport? Stillen?
Sportstillen. Ja, also direkt nach dem Eingriff sollen wir 6 Wochen möglichst auf Sport verzichten, weil wir wissen, dass die 6 Wochen das Fettgewebe braucht, einfach um einzuwachsen. Ich empfehle auch die 2 Wochen direkt nach dem Eingriff, dass man kein BH trägt, damit eben kein Druck dann kommt. Und entsprechend sollten wir auch so stärkere Schwankungen, was Temperaturen angeht, dann auch vermeiden. Das heißt, nicht in die Sauna gehen oder nicht in so eine Kryokammer oder Kältekammer zum Beispiel. Genau.
Und stillen?
Und stillen, das ist kein Problem. Wir verletzen da auch keine Milchgänge. Genau.
Wie lange hält das? Also das Fett ist eingewachsen und ist es dann stabil? Könnte es auch abnehmen, wenn ich abnehme, Körpergewicht abnehme?
Genau. Das Fettgewebe, das verpflanzte Fettgewebe, verhält sich genauso wie das andere Fettgewebe am Körper. Das heißt, wenn wir zunehmen, nimmt es zu. Wenn wir abnehmen, nimmt es ja auch ab. Wir reden natürlich aber von großen Gewichtsschwankungen. Also meistens, sage ich mal, bis zu 5 Kilogramm Gewichtabnahme oder Zunahme spielt hier keine große Rolle. Das heißt, also wenn man sich das überlegt, zum Beispiel so einen Eingriff durchführen zu lassen und man abnehmen möchte, dann soll man natürlich vorher abnehmen. Mhm. Genau. Und dann mit dem Wunschgewicht sich vorstellen, mit dem stabilen Gewicht sich vorstellen und dann können wir das Lipofilling dann machen.
Ich komme nochmal auf eine Anfangsfrage zurück. Also zum Beispiel, ich will abnehmen, ich nehme ab und mache dann noch eine Fettabsaugung. Möchte das vielleicht einmal erwägen, dass ich die Brüste vergrößere, auch mit Eigenfett. Mhm. Ist es denkbar, dass ich Fett einlagere oder einfriere oder sonst irgendwas? Oder was ist der Grund, dass das immer frisch gemacht werden muss? Meine logische Denke wäre ja, okay, ich als Frau komme jetzt zu einer Liposuktion und ich könnte das ja mal einfrieren, das Zeugs. Weil vielleicht brauche ich es in 2 Jahren, vielleicht, oder bin ich, was ist daran der Denkfehler?
Ja, ich sag mal so, es ist rechtlich nicht so einfach, dass das Gewebe so einfach im Kühlschrank aufzubewahren. Wir haben natürlich als Mediziner Vorlagen, auch was Hygienerichtlinien angeht, und das macht man nicht.
Genau. Okay, die nehmen wir natürlich sehr ernst. Ich meinte einfach mal irgendwo gesehen zu haben, dass kleine Liposuktionseinheiten eingefroren wurden irgendwo. Oder habe ich da was Falsches gesehen?
Ich kenne Kollegen im Ausland, die das tatsächlich machen, aber ich glaube, ich selbst würde ich das
nicht. Ist nicht so legartig.
So okay. Legartig.
Das heißt, wir müssen das frisch machen. Das heißt, je nachdem braucht es dann auch eine gut abgestimmte Planung. Wäre ja ansonsten, ich bin natürlich der naive Frager, ich kenne mich nicht aus und stelle die Fragen, die ich vielleicht so naheliegend als Patient mir stellen würde. Das heißt, man muss die Planung so machen, dass das kombiniert parallel abläuft.
Ja, weil man muss ja auch ein bisschen ketzerisch auch jetzt fragen, was für Vorteile habe ich, wenn ich das einfriere. Das heißt, ich kann zum Beispiel die Menge immer abnehmen, die ich brauche. Also ich brauche nicht mehr abzunehmen. Mhm. Ja. Deswegen gibt es auch eigentlich keinen Grund, das einzufrieren.
Gut. Dann das Thema Mommy Makeover. Mhm. Ist ja auch oft gefragt. Wie könnte man das kombinieren? Könnte es auch gehen, dass man sozusagen eine Straffung vornimmt, auch ein bisschen Fett absaugt und dann das auch wieder einpflanzt? Oder ist das schwierig, weil die Kombinations-OP in dem Fall?
Nein, das ist also beides ist möglich. Ja. Wir müssen vielleicht mal erstmal sagen, was ist Mommy Makeover? Mhm. Ja, das sind Patientinnen, die ein Baby auf die Welt gebracht haben und sich eine Veränderung wünschen im Bereich der Brust und im Bereich der Bauchdecke. Meistens wird damit gemeint, einmal eine Bruststraffung oder Brustvergrößerung, Veränderung im Bereich der Brust, plus eine Bauchdeckenstraffung. Und wenn wir hier einen Fall haben, wo wir Bauchdeckenstraffung machen und auch ausreichend Fettgewebe in diesem Bereich haben, können wir das natürlich kombinieren. Das heißt also, wir führen erstmal die Fettabsaugung ab an der Bauchdecke, dann straffen wir die Bauchdecke und dann das gewonnene Fettgewebe kann man entsprechend in die Brust dann reinspritzen.
Das geht.
Genau.
Findet die Eigenfettbehandlung eigentlich ambulant statt? Kann ich am gleichen Tag nach Hause?
Ja. Ja, das ist heutzutage auch, wenn wir Narkose bei unseren Patienten machen, das Verfahren ist jetzt mittlerweile so schonend, dass die Patienten auch entsprechend nach Hause gehen können, genau, und sich wohlfühlen.
Wie lange geht die OP? Ungefähr Stunde, zwei?
Ja, so bis zu 90 Minuten. Bis zu 90 Minuten. Wenn wir tatsächlich nur die Liposuktion für das Lipofilling machen, weil wenn die Patientin einen Wunsch hat, eine richtige Liposuktion durchzuführen.
Nee, ich meine nur den Eingriff. Und
genau. Ja. 60 bis 90 Minuten.
Habe ich Schmerzen danach?
Es gibt ein Spannungsgefühl an der Brust, das auf jeden Fall. Die Brust verfärbt sich. Also wir haben Blutergüsse. Manchmal ist es wirklich blau. aber das beeinflusst den Heilungsprozess gar nicht. Mhm. Das ist auch etwas, was innerhalb von einer Woche deutlich besser wird und nach 2 Wochen sieht man da wirklich fast nichts. Ja. Aber das ist für den Heilungsprozess nicht entscheidend. Vielleicht ist es ein kleines optisches Makel, okay. Aber ansonsten nein.
Gibt es Risiken jenseits der üblichen OP-Risiken, die wir immer haben? Blutung, Nachblutung, Infektionen, Allergien und so weiter. Gibt es spezielle Risiken bei dieser Art Eingriff, die man wissen sollte?
Nein. Gut. Also da gibt es keine besonderen Sachen. Also nur diese Geschichte immer im Hinterkopf muss man behalten. Mit Brustkrebsvorsorge. Klar, was natürlich auftreten kann, dass manchmal das Fettgewebe, wenn es zu oberflächlich gebracht wird, dass sich so wie kleine Zysten, also Einschmelzungen bilden mit dem Fettgewebe in diesem Abbauprozess, wo das Fettgewebe noch nicht zum Beispiel angewachsen ist. Das ist etwas, genau.
Okay. Was kostet so ein Eingriff?
Die Brustvergrößerung mit Eigenfettgewebe beginnt bei SkinMate ab 8.000 Franken.
Als Pro Eingriff?
Pro Eingriff, genau.
Wenn ich aber 3 Eingriffe brauche, wird das deutlich teurer als Implantate?
Ja, korrekt, beziehungsweise jede 2. oder 3. Operation, die kostet entsprechend ein bisschen weniger. Okay. Es ist je nach Befund. Also okay. Wir entscheiden tatsächlich nach dem Befund, wie viel braucht die Patientin. Und klar, einerseits kostet natürlich so eine Brustvergrößerung mehr als mit den Implantaten, aber wir haben ein sehr, sehr natürliches Ergebnis und ein etwas, was uns lebenslang begleiten wird und sich auch natürlich echt anfühlt, weil so eine Brust fühlt sich in der Hand ganz anders an. Und es ist auf jeden Fall ein Vorteil für die Patientinnen mit der Asymmetrie, weil das ästhetische Ergebnis, das ästhetische Outcome mit Eigenfettgewebe, das ist meine persönliche Meinung, ist besser als mit den Implantaten, okay. Wo wir 2 unterschiedliche große Implantate zum Beispiel reinsetzen müssen.
Zum Abschluss noch ein paar Fragen, die vielleicht Dorota ein bisschen besser erkennbar und nahbarer machen. Ich stelle eine Frage, die stelle ich aber nicht fertig und du beantwortest sie einfach.
Okay, schieß los.
An der Schweiz mag ich.
Die Freundlichkeit der Menschen, dass sie so unkompliziert sind und ja, die Seen, glaube ich. Ich bin kein Bergmensch, ich kann nicht Skifahren, aber die Seen liebe ich über alles.
Tja. Ich habe eine Schwäche für.
Schwäche für? Sahne, glaube ich. Ich liebe Sahnetorten und ich liebe Vanilleeis, Joghurt-Eis, also alles irgendwie so frische Erdbeeren mit Sahne zum Beispiel.
Das sehr ist, schön.
Das, ja,
bist du eher süß schon. Als salzig?
Nein, also Schokolade mag ich nicht so zum Beispiel. Ja, okay. Dann tue ich eher so Salzstangen bevorzugen. Aber Kuchen, ja, da bin ich auf jeden Fall dabei.
Da schlägt das Herz höher, sehr gut. Am liebsten reise ich nach?
Am liebsten reise ich zu meiner Familie, nach Polen.
Schön.
Ja, ich bin dort aufgewachsen, komme aus einer Großstadt Breslau und bin mit 18 nach Deutschland gegangen zum Studieren. Und da gehe ich immer gern zurück zu meiner Familie, ja.
Schön. Überraschen kann man mich mit?
Mit?
Schokolade ist es nicht, wie wir
Schokolade waren. Ist es nicht, aber mit einem Wellness-Urlaub.
Ach, ja, genau.
Sehr gut. Also Thermen-Wellness, das mag ich total. Ich schwimme sehr gerne.
Super. Es gibt ja auch die kleinen Wellness-Oasen, eventuell hier bei SkinMate, unserer Cosmetology-Abteilung.
Ja, genau. Das ist auch etwas, was, dazu sage ich nicht nein.
Gut, super. Ich danke dir, liebe Dorota, für den schönen Podcast. Sehr spannend. Wir werden das sicher nochmal wiederholen, mit weiteren Themen tiefer in die Materie einsteigen. Aber ich glaube, wir haben uns heute einen spannenden und guten Überblick verschafft über die Brustvergrößerung mit Eigenfett.
Super, perfekt. Es hat mich gefreut. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke.
Schön wart ihr bei dieser Folge dabei. Falls ihr jetzt noch mehr zum Thema wissen wollt, dann geht doch auf unsere Website skinmed.ch. Aber auch auf unserem Instagram-Kanal findet ihr spannende Informationen zu unseren Behandlungen und Einblick in den Klinikalltag. Die direkten Links findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Skincast-Folge wieder einschaltet. Bis bald, euer Felix Bertram.